Ich bin Michael Noss, das hat Stefan Trautmann vorhin gesagt und hat sich dann so ein bisschen entschuldigt, Präsident als letztes und so noch übersehen und so weiter, nix, bestens, genau richtig so. Man hat das manchmal so bei so politischen Veranstaltungen, bei denen ich auch öfter mal sein muss, da ergehen sich Redner dann in der Begrüßung all der Menschen, die einen imaginären oder tatsächlichen Stern oder Streifen auf der Jacke haben und man meint, man täte nun was ganz Besonderes. Die Leute, um die es geht, die als Publikum da sind, vergisst man dann immer ganz gerne. Also du hast es ganz genau so richtig gemacht. Als erstes die Kinder, dann die Gemeinde, die das trägt und die das alles macht. Natürlich dann auch Einzelpersonen. Dann zum Schluss, dann als nächstes die, die in irgendeiner Form irgendetwas dazu getan haben, so von außen und zum Schluss so die, die irgendwie von ferne kommen, so wie ich. Ich bin nicht ganz alleine gekommen vom Bund. Gabi Löding ist auch mit hier. Die ist ja verantwortlich unter anderem in unserem Bund für die Begleitung der Kindergartenarbeit. Also das ist schon Wertschätzung, dass wir kommen. Aber es ist auch eine Selbstverständlichkeit, weil wir gehören zusammen und als solche sind wir auch miteinander unterwegs und teilen das ein oder andere, manche Erfahrung. Aber zutiefst natürlich das, dass wir einen Auftrag haben, einen Auftrag für Menschen. Den haben wir uns nicht selbst gegeben, den haben wir gestellt bekommen. Und der, der ihn uns gestellt hat, das ist der, der an irgendeiner entscheidenden Stelle zu seinen Jüngern gesagt hat, nun geht hin in alle Welt und jetzt erzählt, was ihr gesehen habt und sagt das, was ihr verstanden habt und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ihr dummes Zeug erzählt, dann macht euch keine Sorgen, weil der Heilige Geist ist mit euch und dann lehrt sie und tauft sie und bleibt bei ihnen und tut das. Und das macht man auch. Und deswegen ist bei so einer Baugeschichte auch immer Unvollkommenheit mit drin. Das klappt nicht. Und es wird auch in Zukunft manches nicht klappen. Kann sich darauf verlassen. Und es kommt vielleicht noch, um Holger Nachfolge nochmal ein bisschen zu zitieren, Wasser an Stellen durch, wo man gar nicht vermutet hat, dass da Wasser ist. Ich kenne das gerade bei uns. Wir müssen da gerade wieder jede Menge trockenlegen. Das ist nun mal so. Und es gehört dazu, das heiligt aber auch daran, dass die Dinge sich bewegen. Und da, wo sie sich bewegen, da ist auch Veränderung, da ist Verschleiß. Aber da ist auch Leben und das wächst und das entsteht. Predigttext. Was für einen Predigttext nimmt man so für so einen Tag? Mir fiel so spontan ein, da bin ich auch bei geblieben, eine der Endzeitreden Jesu aus Matthäus 25. Da steht er da vor den Leuten und sagt, der Menschensohn ist gekommen, ich lese nach der Basisbibel. Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt und er wird sie in zwei Gruppen aufteilen, wie ein Hirte die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er nach rechts von ihm aufstellen und die jungen Ziegenböcke nach links. Dann wird der König zu denen rechts von ihm sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit Erschaffung der Welt für euch bestimmt hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Menschen fragen, die nach Gottes Willen gelebt haben, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten, Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder oder meiner Schwestern getan habt, und wenn es noch so unbedeutend ist, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu den links von ihm sagen, geht weg von mir, Gott hat euch verflucht, ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben, ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen, ich war nackt. Und ihr habt mir keine Kleider gegeben, ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremder oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir es nichts für dich gesorgt? Dann wird er zu ihnen sagen, Amen, das sage ich euch. Was ihr für andere nicht getan habt und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr auch für mich nicht getan. Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe, aber die Menschen, die nach Gottes Willen gelebt haben, empfangen das ewige Leben. Das ist so ein Text, der so sehr ambivalent ist. Weil es so aussieht, als würde soziales Verhalten, ob du nun fromm bist oder nicht, das Entscheidende sein. Darüber haben fromme Leute sich immer zerstritten, weil man sich ja immer dachte, na, du musst ja noch mindestens so eine Bekehrungsgeschichte haben. Du musst ja auch sagen, dass du wohin du gehörst. Das muss man wissen und so. Und dann, deswegen sind einige auf den tollen Gedanken gekommen, dass Jesus das eigentlich nur zu frommen Leuten sagt. Weil die sollen sich mal so entscheiden, weil die anderen, die sind ja eh durch den Wind oder so. Ja, ja, gilt nicht, geht gar nicht. Also, der sagt das so. Und da steht alle Völker in diesem Text, in jeder Übersetzung. Alle Völker sind da, alle. Und jetzt geht es los. Jetzt geht es los und es wird gefragt danach, wie hast du dich verhalten? Und jetzt geht es eben nicht um die einzelne Tat, die hier beschrieben ist in erster Linie, so als würde man jetzt so Pünktchen aufschreiben und sammeln auf dem großen Himmelskonto oder, um ein altes Bild zu bemühen, Edelsteine in der Himmelskrone. Sondern hier geht es um eine grundsätzliche Haltung dem Menschen gegenüber. Wer bist du und was bist du? Und wie siehst du andere Menschen? Ich gebe zu, ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die mir echt auf die Nerven gehen, weil die immer irgendwas wollen. Und da ist wieder einer und da ist wieder einer und da auch nochmal wieder einer und so. Und du hast deine Geschichte jetzt auch gerade gehabt und alle anderen auch. Und sagen, bleib mir weg. Ich nenne diesen Zustand Menschenmüdigkeit. Und die mich kennen, sagen, geh mal lieber, bevor es schlimm wird oder so. Es reicht, es reicht. Und dann denke ich mir, was würde Jesus jetzt sagen? Ich habe nicht oder so, blankes Versagen. Und dann merke ich, ich missverstehe diesen Text, weil ich auf ein merkwürdiges Leistungsdenken komme. Nach dem Motto, musst du immer und da musst du auch. Und Krankenbesuche, ehrlich gesagt, liegt mir nicht so. Ja, muss man machen, weiß ich. Aber ich habe immer den Eindruck, wenn ich einen Kranken besucht habe, ist der hinterher kränker als vorher. Also ich weiß nicht, ob das so richtig ist und so. Man weiß es nicht so und ich kann lieber anderes machen. Also, ja, ich besuche auch Kranke und ich freue mich, wenn ich krank bin, dass mich keiner besucht. Und so, es ist alles in Ordnung. Man merkt so die Ambivalenz des Lebens, kriegst du mit so rechts und links und Ziegen und Böcken und Schafen nicht gefasst. Es ist vielfältiger, das Leben. Und weil es so vielfältig ist, haut Jesus auch nicht über irgendeinen Leisten drüber, sondern es geht um eine Grundhaltung, eine Menschenhaltung. Was ist der Mensch für dich? Bruder? Schwester? Und auch die, die vielleicht rein äußerlich ganz anders aussehen, als mein Bruder oder meine Schwester aussehen würde, wenn man es vermuten sollte. Einfach andere Menschen. Ich finde in dieser Geschichte eine Metapher, die da nicht drin steht, aber die mir geholfen hat, damit klarzukommen. Das ist das kleine Stichwort Augenhöhe. Augenhöhe. Gehe ich mit Menschen auf Augenhöhe? Kann ich die oder denen, die so ganz anders sind als ich, so begegnen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, sozusagen als Gegenüber? In den anderen, da hat man so, die da zum Schluss so schlecht wegkommen, hat man so den Eindruck, die kommen nicht auf Augenhöhe, sondern immer mit einem Gefälle, immer von oben herab, immer distanziert, immer weit weg. Vielleicht, weil man sich die Hände nicht schmutzig machen will. Dabei weiß man, Diakonie hat immer eine schmutzige Schürze an, weiß man. Kann man nicht machen, ohne dass man sich die Hände schmutzig macht. Wenn man von oben herab guckt auf Leute, dann sieht man den Penner und den Kranken und der im Knast sitzt und der dieses oder jenes hat. Und man distanziert sich innerlich, weil man mit denen nichts zu tun haben will. Weil wir sind ja besser. Also ehrlich gesagt, ich war noch nie im Knast. Doch, war ich schon, mehrfach. Aber da habe ich Leute besucht, Punkte gesammelt mal wieder. Ich war mal früher in vielen Jahren in Bochum Pastor und der Holger Huhn von Bochum, der hieß Gerd Staschullo und der war der leitende Strafvollzugsbeamte vom Knast in Bochum, der Krümmede. Und das war ein Knast. Ich habe den Gerd dann auch mal gebeten, habe gesagt, Gerd, tu mir mal einen Gefallen und schließ mich mal ein in eine Zelle für eine Stunde, vergiss mich nicht. So, und das hat er dann auch gemacht und so. Und ich war eine Stunde in dieser Zelle drin, in dem Wissen, Gerd, vergiss mich nicht. Vielleicht kommt er nicht direkt nach einer Stunde, aber spätestens, wenn auffällt, dass ich nicht nach Hause komme, wird schon irgendeiner reagieren. Und so, und ich kam dann wieder raus und ich habe gedacht, nee, das wäre nichts für mich. Eng, kontrolliert, sich nicht bewegen zu können und so weiter. Und ich habe mir gedacht, wenn da keiner mehr kommt und keiner Anteil nimmt an meinem Leben, bin ich verloren. Gefängnisse sind Gebäude mit Räumen, mit Mauern rundherum. Aber Gefängnisse sind auch manchmal Lebensstile, sind auch manchmal Lebensentscheidungen. Gefängnisse, da kommst du nicht mehr raus. Und wenn dich jetzt keiner um dich kümmert, dann bist du verloren. Gefängnisse können überforderte Mütter und Väter sein. Gefängnisse können Menschen sein, die die ganze Zeit sich in ihrem Beruf überfordert sehen. Gefängnisse können auch der Penner auf der Straße sein. Das sind alles Menschen, die in Gefängnissen leben und die sind gleichzeitig nackt und bloß und arm und krank und alles Mögliche auch. Und wehe, keiner kommt da rein. Keiner macht eine Türe auf. Keiner schafft einen Begegnungsraum. In unserer Gemeinde in Berlin-Schöneberg haben wir einen Penner, der gehört zu uns. Das ist kein ehemaliges Gemeindemitglied, sondern so richtig einer von der Straße. Der kam eines Tages mit einem Freund, weil er gehört hatte, wir haben nach dem Gottesdienst immer das Gemeinderestaurant auf und da kriegt man schon mal einen Kaffee umsonst und so weiter. Ganz wichtig. Der ist schon seit vielen, vielen Jahren bei uns. Jeder Resozialisierungsversuch ist gescheitert, hat nicht funktioniert. Aber der ist aufgenommen und ich freue mich jedes Mal. Sonntag für Sonntag ist er da. Und dann gehen ein paar ältere Leute hin und ein paar jüngere. Dann kriegt er natürlich seinen Fünfer, ist doch vollkommen klar und so weiter. Dann hat er auch seine Aufgabe. Immer nach dem Gottesdienst kommt er und nimmt mir mein Mikrofon ab und bringt es weg. Das ist seine Aufgabe. Und so. Und dann ja, in der Kaffeestube da lassen sie ihn nicht rein, weil das hat auch was mit Hygiene zu tun und so. Aber das finde ich irre. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe, weil ich denke, der gehört dazu. Und das, was wir hier machen, ist in seinem Lebenskontext nur eine ganz kleine Puseratze. Aber es ermöglicht ihm Leben und Lebensraum für ein paar Momente. Ihr macht jetzt hier eine Kita. Das ist Lebensraum für Kinder. Und das geht ja weiter. Kinder, die hier zur Kita gehen, nehmen etwas mit fürs Leben, Prägung, Erfahrung, sehen Menschen, haben Hoffnung, gucken in die Perspektive, werden G26 in lebendiger Erinnerung behalten, werden vielleicht demnächst ihre Kinder schicken, wenn Holger Huhn dann noch älter geworden ist und gar keine Haare mehr hat, wo das Adrenalin reingehen kann, dann irgendwann werden sie kommen und werden sagen, Mensch, ist das toll hier, ist das schön. Und hier war ich auch. Und hier habe ich vieles Wesentliches gelernt. Jesus sagt diesen Text, und wenn Jesus etwas sagt, dann redet er vom Reich Gottes. Dann möchte er uns Gott ans Herz malen, dann möchte er uns vorzeigen, wie Gott so ist und wie er es so sieht. Und da finde ich in diesem Text so ein paar nette Sachen, die man gerne vielleicht so überliest. Da steht, er hat das, die Ewigkeit oder was da auch immer dann, wie man das immer auch übersetzen soll, die ist vorbereitet für alle die auf der rechten Seite seit Anbeginn der Zeit. Schon immer. Das ist sozusagen die Kita Gottes. Da gehören wir alle rein. Von Anbeginn der Zeit. Daran bestehen überhaupt keine Zweifel. Bei den anderen steht da nichts, dass da was von Anbeginn vorbereitet ist mit der Hölle, diese ganze Geschichte. Sondern steht nur, die Hölle sei vorbereitet für den Teufel und seine Engel. Eberhard Jüngel, der Theologe, hat mal gesagt, dogmatisch hätten wir es festgelegt, dass es eine Hölle gibt. Wir hätten aber dogmatisch nicht festgelegt, dass da irgendeiner drin ist. Und daran liegt schon eine ganze Menge. Wir müssen nicht mit der Hölle drohen oder Angst davor haben, dass uns irgendwas entgleiten könnte und dann landen wir an einem garstigen Ort. Sondern für uns vorgesehen ist von Anfang an der Himmel. Und jetzt kehre ich das Ganze mal um. Wenn ich weiß, dass es da einen vorbereiteten Ort gibt, der für mich vorbereitet ist, dann werde ich es so machen wie die Kinder, dass die irgendwann, wenn sie es hier toll finden, einladen werden und werden sagen, Mensch, komm mit zu uns in die Kita, da ist toll. Und noch toller sind ja bei Kindern in dem Alter die Eltern. Ja, weil die unterhalten sich ja auch, vorzugsweise. Und reden darüber und sagen, wo sind denn deine Kinder? Also, ja, die sind in der Kita und ist da so, ja, ist toll und so. Und Kirche stört da nicht, nö, die lernen da viele tolle Sachen, Lieder und beten und singen und schadet auch nicht und die werden auch nicht krumm in ihrem Gang und so, die sind ganz wackere Leute und so, das ist alles ganz toll. Ja, ob es dann noch einen Platz gibt? Und so ist das mit dem Himmel auch. Es kommt eigentlich in erster Linie erstmal nicht auf soziales Verhalten an, sondern dass uns bewusst ist, dass für uns, die wir Christus Nachfolger sind, da was vorbereitet ist. Und daraus resultiert auch ein Verhalten. Ich hatte gestern eine Trauung. Das war etwas herausfordernd aus unterschiedlichen Gründen und da waren auch Leute dabei, die also Kirche hassen. Haben die vorher erklärt. Und die sind auch nur aus Liebe zum Brautpaar überhaupt mitgekommen. Und hinterher kamen sie an und haben gesagt, also sie wollen mal sagen, also das wäre schon eine tolle Trauung gewesen und so. Und sie hätten ja gemerkt, so Kirche kann ja auch ganz locker sein, weil ich kann nicht anders, also ich muss immer so. Und so, die kann auch ganz locker sein und haben auch viel gelacht und so weiter. Sie halten ja von Gott nichts. Also das kann ich Ihnen glauben. Aber soll ich Ihnen sagen, was der gute Teil ist? Gott hält von Ihnen unheimlich viel. Wieso? Wo ich ihn ablehne, ist das dem Schnurz egal. Ist ihm vollkommen egal, ob sie ihn ablehnen oder nicht. Weil der hält von ihnen eine ganze Menge. Und übrigens, heute hatten sie die Gelegenheit, genau das zu spüren. Und an ihrer Reaktion merke ich, sie haben es gespürt. Oh. Ich habe dann, was ich normalerweise überhaupt nicht tue, weil ich gedacht habe, ich muss mich solidarisch erklären, ich stand da in der Raucherecke, habe ich eine mitgeraucht. Also, habe ich so gedacht, ist jetzt, vielleicht muss ich jetzt auch ein bisschen so. Zum Glück wurden wir dann reingerufen, ich musste nicht zu Ende rauchen, aber ja. Die Solidarität mit den Menschen, die ist hier gefordert. Die Augenhöhe, dass wir die anderen sehen. Und wenn wir sie sehen und wenn wir dieses Gefühl in uns haben, dann werden wir genau das tun. Dann werden wir Kranke besuchen, dann werden wir Nackte kleiden, dann werden wir Flüchtende aufnehmen. Wie viele haben wir aufgenommen? Und nochmal diese ganze Flüchtlingssituation, die wir haben in Deutschland. Die Kirchen, die Gemeinden waren die Vorreiter und haben die stärksten Impulse gesetzt. Sicherlich flankiert durch mancherlei staatliche Dinge, aber immer wieder. Und es ist unglaublich, was da geleistet worden ist. Und wenn es Leute gibt, die sagen, wir wären am Ende der Kapazitäten, dann haben die nichts von Kapazitäten verstanden, rein gar nichts. Wir könnten noch viel, 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 viel mehr. Es ist manchmal das Hörensagen, das Geräusche machen untereinander, dass man irgendwelche komischen Sachen erzählt und die dann auch noch glaubt, dass es so wäre, die uns zum Hochrechnen bringen. Die Flüchtenden machen uns alle ärmer. Ja? Und wenn man dann die einzelnen Leute fragt, wo es denn bei ihnen ärmer geworden ist, dann können die nichts sagen. Es ist immer noch so geblieben, wie es ist. Ich habe das übrigens vor 14 Tagen in den USA genau andersrum erlebt. Das gleiche Phänomen. Es ging um den Herrn Trump. Und dann sagt ein Mensch, also der hat die Wirtschaft nach vorne gebracht. Ich sage, toll. Ja, haben Sie schon was gemerkt? Nö. Genau das gleiche Phänomen. Und da habe ich gesagt, und übrigens, wenn einer ein Jahr an der Regierung ist, dann kann er das nicht, die Wirtschaft so nach vorne bringen. Das war Obama. Da guckt er mich an und sagt, sind Sie etwa Demokrat? Also aus Überzeugung bin ich Demokrat. Ich bin ein deutscher Demokrat und ich will, dass das Volk genau da reagiert an diesen Stellen, wo man reagieren kann. Und das fromme Volk reagiert in dem Sinne, wie Jesus es hier sagt. Endzeitrede. Übrigens, dieser Text ist kein Text, der beschreibt, wie es abläuft, sondern der beschreibt, wie es ablaufen könnte. Das heißt, solange ich in der Lage bin, diesen Text zu hören, habe ich auch eine Entscheidungsfähigkeit und eine Entscheidungsmöglichkeit. Okay, ich will sie nicht übersehen. Und dann, wenn ich in dieser Grundhaltung lebe, auf Augenhöhe und mit anderen Menschen so in Kontakt, dass wir einander wahrnehmen und dass ich sehe, was der einen und dem anderen Gutes zu tun ist, dann werde ich vielleicht jemand sein, der sich auch gerne mal eine Menschenmüdigkeit gönnen darf und einfach mal sagt, ich habe genug und lass mich in Ruhe, weil ich wieder aus dieser Haltung herauskomme. Ein frommer Mensch, ein Mensch, der an Christus glaubt, der die Botschaft der Versöhnung Gottes mit der Welt angenommen hat, der kann mit der Menschheit nicht unversöhnt leben. Und natürlich gibt es viele Menschen, die ein soziales Verständnis haben und keine Christen sind. Aber ihr Lieben, die tun den Willen Gottes. Mama mia, ist es das so schwer, das anzunehmen und zu akzeptieren, dass das so ist? Sie tun den Willen Gottes. Und wenn einer den Willen Gottes tut und weiß es nicht, dann heißt das noch lange nicht, dass es nicht mehr der Wille Gottes ist. Oder soziales Getue. Da, wo Menschen sich einsetzen, Krankenschwestern, Ärzte, Unfallteams und viele andere. Da tun sie den Willen Gottes, nichts anderes. Und ich als Christ laufe durch die Welt und denke bei jedem Krankenwagen, Herr, bewahre den, der da drin ist. Und zwar den, der operiert und der, der auf der Bahre da liegt. Oder eine Bahre ist es ja noch nicht, trage. Bewahre. Die, der Polizist, der auf der Straße steht und den Verkehr regelt, der tut den Willen Gottes. Und wenn wir Menschen so ein bisschen denken würden und tun würden, vor allen Dingen die, die wir sagen, dass wir Gott kennen, was würde sich die Welt verändern? Ja, am Ende bleibt diese Bitternis. Am Ende bleibt diese Bitternis, auch in diesem Text. Und es wäre Quatsch, sie wegzuleugnen. Aber über die Hölle will ich gar nicht reden. Ist nicht mein Platz. Da käme ich auch gar nicht aus. Da will ich mir auch gar nicht auskennen. Aber vom Himmel habe ich so eine Ahnung. So eine beschränkte Ahnung gebe ich zu, aber eine Ahnung. Und da will ich hin. Und ich möchte möglichst viele mitnehmen. Und eine Gemeinde, die eine Kita macht, die nimmt ganz viele mit. Von den Kleinen, von denen, die uns anvertraut sind, so wie Franz Beutel vorhin sagte, die ein Geschenk Gottes sind und die gehören zu uns. Geschichte, Geschichte. Und nochmal, Bernhard, Franz, Uwe, Stefan, Pastoren. Pastoren kommen und gehen, die Gemeinde bleibt. Das haben wir ja an dieser Stelle auch gesehen. Und die Gemeinde entwickelt sich weiter. Wir sind alles nur Staffelläufer. Das sind wir aber aus der Perspektive Gottes sowieso. Wir sind alles nur Staffelläufer. Wir nehmen den Stab auf und laufen eine Weile und geben ihn weiter. Und wenn wir ihn weitergeben, dann stelle ich mir das so vor, wie das in dem Lied von Greg Ferguson ist, der mal ein Lied geschrieben hat, das heißt Audience of One. Da sitzt nur einer im Publikum, einer. Nicht das große Publikum. Ihr habt ja heute Morgen schon Menge geklatscht. Aber da sitzt nur einer im Publikum. Ganz am Ende, ganz am Ende. Und wenn der dann sagt, so heißt es in dem Lied, hast du gut gemacht, dann ist das ein Segen. Und dann ist das der, der dich einordnet in die, die sagt, von Anbeginn hat Gott es vorgesehen. Und ihr sollt das Reich Gottes sehen und das werdet ihr sehen. Halleluja. Amen.